Herzlichen Dank, dass ich hier die Bühne habe, dass ich hier reden darf, offen reden darf. Ich habe zwei Fragen, bevor ich hier anfange. Erste Frage, habe ich das Mikrofon kaputt gemacht? Entschuldigung bitte. Die erste Frage, ist es jemandem lieber, wenn ich per Sie rede? Wenn sich einer meldet, rede ich per Sie. Ansonsten, ich liebe es, Leute mit Du anzusprechen. Ich bin der Helmut und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich hier reden darf, weil ich es als einen Job für mich sehe, dass ich davon rede, was ich jetzt erzähle. Ein paar von euch haben diesen Flyer hier gesehen. Das Thema heißt, ich hab's verbockt, wie geht es weiter? Wie in einer guten Fernsehsendung wird das Spannende ungefähr in der Mitte kommen. Aber bevor das Spannende kommt, kommt einiges vorher. Da muss man die ganze Vorgeschichte erstmal verstehen. Bevor die Person, die ich bin, erzählen kann, warum habe ich reagiert, was ist mir damals passiert, warum kann ich hier überhaupt stehen, warum kann ich überhaupt davon reden, brauche ich erstmal, muss ich euch erstmal sagen, darum. Also mein Name ist Helmut Hosch. Ich bin jemand, der auf einem kleinen Dorf aufgewachsen ist und sich da auch sehr wohl gefühlt hat. Ich habe eine Ausbildung in Kassel gemacht als Maschinenschlosser, habe mich da sehr wohl gefühlt. In dieser Zeit bin ich zu einer christlichen Jugendgruppe gestoßen, bei der sich auch oft Jungs und Mädels kennenlernen. Die heißt Eheanbahnungsclub. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wird auch manchmal abgekürzt EC. Für Leute, die sich noch besser auskennen, könnte das vielleicht auch entschieden für Christus heißen. Also in dieser Gruppe habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Meine Eltern haben mich schon in früher Kindheit immer mal darauf hingewiesen, hey, es wäre ja cool, wenn du in den Kindergottesdienst gehst und dann weiter, ja, du kannst den Kindergottesdienst auch machen. Habe ich alles gemacht, bis ich halt in diesen entschieden für Christus Jugendkreis gegangen bin und da Menschen kennengelernt habe, die ein bisschen anders waren. Die mich immer mal darauf hingewiesen haben, hey, das mit deinem christlichen Glauben, das kann auch noch wachsen. Ja, es ist gewachsen. Es ist vor allem dann gewachsen, als ich fertig war mit meiner Ausbildung als Maschinenschlosser und ich habe abgelost. Ich habe 3 Jahre gelernt und dann kam mein Tag des Ausbildungsende. Ich habe an einem Metallstück gefräst, gebohrt, gesägt, gefeilt. Dann habe ich Gewinde geschnitten. Dann habe ich gehohnt und alles war wieder blanke Hohn. Es hat nichts zusammengepasst, die Funktion hat nicht gestimmt und ich bin nach Hause gegangen und war total am Ende. Mit meinen 21, die ich damals war, habe ich gedacht, hey, wenn ich jetzt fertig bin mit meiner Ausbildung und ich kriege den Job nicht, ich lose ab, dann will mich da auch keiner. Ich bin abends in den Jugendkreis gegangen und das war für mich ein ganz, ganz prägnantes Erlebnis, deshalb erzähle ich das hier. In diesem Moment war dieser Mensch Helmut, den ihr vorhin schon ein klein bisschen rumalbern habt sehen, anders als sonst. Und das wurde bemerkt von der Frau, die den Abend geleitet hat und die hat gesagt, Helmut, was ist mit dir los? Naja, hat sie erzählt. Ja, hat sie gesagt, komm, dann lass uns doch mal dafür beten, dass da was passiert. Okay, haben wir dafür gebetet. So, dann hat sie gesagt, Helmut, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann beten wir doch auch weiter, dann bete doch, dass Jesus in dein Leben reinkommt. Was hat das damit zu tun? Okay, habe ich auch dafür gebetet. Was soll's, reden und beten kann man ja alles. Ich bin dann abends nach Hause gegangen, war nur ein ganz, ganz kleines bisschen getröstet, habe dann geschlafen und bei diesem Schlafen habe ich einen Traum gehabt. Dieser Traum der hatte dann besagt, dass ich durch meine Ausbildungsstätte gelaufen bin und plötzlich rennen alle Leute hinter mir her, die ich kenne. Alle rufen sie, Helmut, du hast versagt, Helmut, du Flasche und Helmut, du wirst das nie schaffen und... Und plötzlich haben sie mich dann doch alle umzingelt, ich bin denen nicht entkommen und ich höre eine Stimme von oben, die sagt, Helmut, keine Angst, ich bin bei dir. Diesen Satz merkt euch bitte den ganzen Abend. Das war der Moment für mich, wo ich gesagt habe, hey, wenn das jemand mir sagt, dann muss was dran sein. Und wenn das wirklich so ist, dann bist du das vielleicht Gott. Ich habe ja schon viel von dem gehört und so. Dann stimmt das vielleicht. Und wenn das wirklich so ist, dann möchte ich auch wirklich mit dir durchs Leben gehen. Und dann ähnelt das auch einer Bibelstelle, die ich jetzt gerne von dem wunderbaren Menschen da hinter der Technik hier nach vorne gebeamt haben würde. Eine Bibelstelle, wo es dann heißt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird an nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf schlechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Dieses Ding will ich nachher nochmal sehen, bitte. Aber wir können es jetzt ruhig drauf lassen. Meine Story ging weiter, Ausbildung war dann fertig, die Auswertungen dazu kamen. Ein Wunderbar ist passiert. Ich habe meine Ausbildung bestanden. Ich weiß nicht warum. Normalerweise bei keinem Funktion passiert es nicht. Aber ist ja egal, ich hatte gnädige Leute, ich habe auch einen gnädigen Gott. Dieses Versprechen habe ich in meinem Herz behalten. Ich habe mir so ein Päckchen gebaut. Stellt euch das einfach mal vor. Die Größe. Päckchen, Schleife. Aufmachen. Da kommt das hinein, was wichtig ist. Das Ding ist ganz groß in diesem Päckchen drin. Und noch viele andere Sachen. Ich bin dann nach Frankfurt gezogen, weil... Ich bin nicht übernommen worden damals als Maschinenschlosser, sondern habe das Angebot bekommen, dass ich dann als Lokführer eine Ausbildung machte. Habe dann in Frankfurt als Lokführer gearbeitet, bin S-Bahn gefahren. Oh, das ist ein super Job, ne? Super Job. Hat Spaß gemacht, Leute zu transportieren und ich war mir immer bewusst, hey, ich habe eine Riesenverantwortung. Wenn ich einsteige vorne in die S-Bahn und fahre, dann bin ich verantwortlich für die Leute, die ich fahre. Ich bin verantwortlich dafür. Und es macht Spaß. Ich habe da ein Mikrofon vor dem Mund gehabt, so ähnlich wie das hier. Nächster Halt, Frankfurt Hauptbahnhof. Oder so ähnlich. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, da kann man ja auch nochmal andere Sachen reinsagen. Dann ging es, wir haben eine S-Bahn zum Beispiel, die fährt zum Frankfurt Flughafen. Da steigen viele Leute an, die auch Englisch sprechen können. Und musste man halt auch Englisch sagen, die anderen nicht, aber ich halt. Ne? Dann hieß es dann, Ladies and Gentlemen, we welcome you on board of our S-Train number 15 from Frankfurt Main Station to Frankfurt Airport. Our next station will be Frankfurt Downwheel. Pferdefahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord unserer S-Bahn Nummer 15 vom Frankfurter Hauptbahnhof in Frankfurt Flughafen. Unser nächster Halt wird Frankfurt Niederrad sein. Und so ähnlich gab es dann ganz, ganz viele Durchsagen. Wenn bei die Endstation wird dann durchgesagt, nächster Halt, wie hieß damals Konstabler war, dann hieß es bei mir eigentlich, Pferdefahrgäste, ich muss Ihnen nicht an der nächsten Haltestelle die betrübliche Mitteilung machen, dass wir unsere fröhliche Hessenrundfahrt beenden. In Kürze erreichen wir die Konstablerwache. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das Sie im Laufe der Fahrt in mich gesetzt haben und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren und gesegneten Tag. Irgendwann kamen Leute zu mir, haben sich bedankt bei mir. Ich kam ins Gespräch mit den Leuten. Irgendwann kamen Leute von der Presse zu mir, haben dann geschrieben, der freundlichste Lokführer von Deutschland. Irgendwann kam eine Frau zu mir, die gesagt hat, hey, ich bin eingestiegen in Ihre S-Bahn und war total im Eimer. Ich bin auf dem Weg zum Krankenhaus und weiß nicht, was ich machen soll. Aber durch Ihre Worte habe ich wieder Mut gefasst. Mein Päckchen. Schleife auf. Rein. Ich habe eine tolle Gemeinde gehabt in Frankfurt. Ganz, ganz viele liebe Leute. Vielleicht so viele wie hier, keine Ahnung. Aber bestimmt nicht so tolle Leute wie hier. Es gab in Frankfurt eine Arbeit, die sich um Menschen gekümmert haben, denen es nicht so gut geht, die Probleme mit Alkohol, Drogen haben und so weiter. Da durfte ich ein Teil davon sein, dass ich den Leuten helfen konnte, denen auch ein bisschen ein paar gute Stunden zu geben. Ich habe auch mehrfach Leute bei mir dann schlafen lassen zu Hause, die von der Szene kamen. Und wenn da Menschen zu mir gesagt haben, hey, mein Leben hat sich geändert. Rein in die Kiste. Habt ihr auch so eine Kiste? Ich lade euch ein, baut euch so eine Kiste. Baut euch so eine Kiste, solange es euch gut geht. Baut euch eine Kiste, steckt das herein, was ihr mit Gott erlebt habt. Steckt das herein, warum ist mir irgendwann mal was wichtig geworden mit Gott. Wenn ihr nicht so eine Kiste habt, habt ihr es vergessen. Manche Leute schreiben sich es auch auf. Eines Tages in der Teestube sagte, wir haben da viel mit den Menschen geredet, sagte mir einer von den Leuten, die besonders weit unten waren, Helmut, du hast ja keine Ahnung. Dir geht's gut. Was weißt du denn darüber, wie es einem Menschen geht, der am Boden ist, der sein Leben total abgefragt hat, der ganz unten ist? Ich bin in mich gegangen und habe gedacht, okay, du hast recht. Ich habe gebetet. Wer von euch hat schon mal gebetet? Vorsicht, ganz, ganz vorsichtig. Wer betet, muss damit rechnen, dass was passiert. Es kann was passieren. Ich habe gebetet und habe gesagt, Gott, ich möchte davon erzählen können. Ich möchte anderen Leuten helfen können, die unten sind. Ich will, dass da was passiert. Es kommt ein kurzer Ausschnitt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen in der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein schweres Westbahnunglück hat sich am späten Nachmittag im Bahnhof von Rüsselsheim ereignet. Nach letzten Meldungen sind aber mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 70 Fahrgäste sollen verletzt worden sein.
Das Unglück ereignete sich wenige hundert Meter vor dem Bahnhof Rüsselsheim. Die beiden S-Bahn-Züge waren im abendlichen Berufsverkehr voll besetzt. Bei ersten Ermittlungen wurde die im Bahnhof wartende S-Bahn vermutlich ohne den sogenannten Abfahrauftrag los und rammte einen aus Frankfurt kommenden Zug. Außer den beiden Lokführern starben nach bisherigen Erkenntnissen mindestens 13 Menschen. Einige wohl auch auf diesem Parkplatz, auf dem einer der S-Bahn-Waggons stürzte. 60 bis 70 Verletzte forderte das Unglück, 30 davon sind schwer verletzt. Ein genauer Überblick ist auf gut 3 Stunden nach der Katastrophe noch nicht möglich, da zahlreiche Fahrgäste offenbar immer noch eingeklemmt sind. Am Unglücksort wurde ein Notverbandsplatz eingerichtet. Rund 300 Feuerwehrleute, Polizeibeamte, Rot-Kreuz-Helfer, THW und auch US-Soldaten sind im Einsatz, um den Verletzten zu helfen. Es ist zu befürchten, dass sich die Zahl der Opfer noch beträchtlich erhöhen könnte, da die Rettungsmannschaften nur mit Mühe die ineinander verkeilten Waggonteile auseinanderschneiden können.
Ist euch das schon mal so gegangen? Ihr seid irgendwo mittendrin in was ganz Schlimmes? Es ist passiert. Trümmer. Ist das Leben zu Ende? Ich selber war bei dem Unfall auch schwer verletzt. Ich habe die beiden S-Bahnen sind mehr oder weniger frontal zusammengestoßen. Bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Wer sich ein kleines bisschen mit Technik auskennt, weiß, was da an Massebeschleunigung, was da an Zerstörungskraft dahinter steckt. Ich bin 2 Stunden nach dem Unfall erst rausgeholt worden, weil keiner damit gerechnet hatte, dass da vorne jemand überlebt. Ich selber habe in meinem eigenen Erleben war das so, die S-Bahn in dem Bahnhof Rüsselsheim, wo ich losgefahren bin, bekommt man, es gibt niemanden, der einem den Auftrag, Abfahrauftrag gibt, das macht man selber in dem Moment. Ich habe gesehen, dass da alles in Ordnung war, habe nochmal nach dem Signal geguckt nach vorne. Das Signal stand ca. 200 Meter weg von der S-Bahn. Hab gesagt, bitte zurückbleiben in das Mikrofon. Hab die Türen geschlossen. Nochmal auf den Leuchtmelder am Display geschaut. Sind die Türen wirklich zu? Den Fahrhebel nach vorne gelegt. Bin losgefahren. Nach einigen Metern sah ich, wie auf dem anderen Gleis mir eine andere S-Bahn entgegenkam. Ich kannte den Lokführer, habe ihm gewunken. Filmriss. Ich weiß, ich habe eine Notbremsung eingeleitet. Filmriss. Bin im Krankenhaus aufgewacht. Mit der großen Frage, was ist passiert? Was ist passiert? Warum sitze ich nicht mehr vorne auf dem Bock? Schreie neben mir. Schmerzenslaute, Angstschreie. Wenn da was passiert ist, war ich das? Was passiert mit mir, mit einem Menschen, wenn wir in einer doofen Situation sind. In einer Situation, die so schlimm ist, dass man sie sich vorher überhaupt nicht vorstellen kann. Ich konnte mir das vorher nie vorstellen. Ich war zu dem Zeitpunkt, bin ich 3 Jahre Lok gefahren und es hat mir immer Spaß gemacht. Ihr habt ja die Storys eben gehört. Und es gab noch viel mehr davon. Ich war in meiner Happiness-Wolke gefangen, in meiner Freude darüber, dass mir das alles von Gott geschenkt ist. Und plötzlich sowas. Was stimmt damit nicht? Was stimmt mit meinem Glauben nicht? Gibt es Gott überhaupt? Hey, Gott, wenn du das zulässt, dass ich, der ich doch der große Macker in Frankfurt war, für deinen Glauben unterwegs war, was da alles passiert ist, und dann sowas? Kann Gott sowas zulassen? Wir haben kürzlich Ostern gefeiert und ich fange jetzt an, in mehreren Zeitebenen zu reden. Ich hoffe, ich kann euch da mitnehmen in diesen Zeitebenen. Meine Zeitebene ist, dass ich versuche, meine Gedanken weiterzugeben. Und dazu aber die reale Welt, was sich abgespielt hat. Es hat sich abgespielt, ich lag im Krankenhaus. Ich habe mich gefragt, was mit diesem Gott ist, mit meinem Leben, alles Lüge, so wie mir und manche Leute gesagt haben, Helmut, du schwebst ja sowieso nur noch 10 cm über dem Boden, das kann doch einfach nicht wahr sein. Komm doch mal wieder runter, sonst wirst du runtergehen. Ich bin runter, ich war unten. Dann das Verstehen, bei dem Unfall sind Menschen zu Tode gekommen. Durch mich? 17 Menschen sind gestorben. War ich das? Ich habe doch nur den Hebel nach vorne gelegt. Nur eine ganz, ganz kleine Handlung. Was macht es aus mir, wenn ich eine solche kleine Handlung mache und riesengroßes Ergebnis in dem Moment zum absoluten Negativ wird? Übersetzt, ich bin schuldig geworden. Ein Wort, was man heute gar nicht mehr so häufig hört, ne? Schuld, was ist Schuld? Ich habe es versucht für mich zu übersetzen, kann ich überhaupt Schuld? Es kann ja jedem passieren, kann dir auch passieren, ne? Es kann jedem passieren, kann jemandem passieren, der Auto fährt. Es kann jedem passieren. Dann kann es doch gar nicht so schlimm sein, oder? Was regt ihr euch denn alle auf? Wegschieben. Kann ich mit Schuld umgehen, wenn ich sie wegschiebe? Geht das? Dieser Moment, der da passiert ist, ist mein persönlicher Moment, den ich übersetze mit einem Wort, mein persönliches Rüsselsheim. Ich bitte jeden von euch, ihr dürft mich gerne unterbrechen, ihr dürft Fragen stellen und was weiß ich alles. Ihr dürft schreien, davonrennen, ihr dürft jubeln, es ist alles in Ordnung. Mein persönliches Rüsselsheim, denke ich, dass das möglicherweise auch irgendwo bei euch existiert. Und vielleicht ist es möglich, wenn ich jetzt rede davon, dass es eine Möglichkeit gibt, aus dem persönlichen Rüsselsheim herauszukommen, dass ihr das für euch auch erkennt und möglicherweise aus diesem persönlichen Rüsselsheim herauskommt. Wahrscheinlich auf ganz anderen Wegen als ich, klar. Weil jeder Mensch total anders ist. Es ist nicht jeder ein Helmut. Ey, das wäre ziemlich schlimm, oder? Aber ich habe gehört, hier gibt es noch irgendwo einen Helmut. Wer ist das? Genau. Ah, zwei. Oh, ha, ha, ha. Ja, okay. Also guckt euch die zwei an, das ist super, oder? Mein persönliches Rüsselsheim. Wie komme ich da raus? Wie gehe ich mit einer solchen Situation um? Ostern. Karfreitag. Mein persönliches Rüsselsheim ist Karfreitag. Mein persönliches Rüsselsheim ist die Story von Jesus, wie er ans Kreuz genagelt wird. Ich habe angefangen zu kapieren, ich kann das nicht von mir wegschieben. Auch wenn alle sagen, alle wohlmeinenden Menschen um mich herum, Helmut, mach dich doch nicht fertig. Du kommst da schon drüber weg. Das klappt schon. Auch wenn die Zeitung schreibt, der Lokführer wird nie wieder seines Lebens froh. Alle Leute haben eine eigene Meinung darüber, aber das zählt nicht. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott dazu meint. Weil Gott in mein Herz hineinsieht. Weil Gott mir in meiner Situation helfen kann. In meinem persönlichen Rüsselsheim, in meinem persönlichen Karfreitag kam hinein, dass ich das erstmal langsam verstehen musste. Wenn ich vorne gesessen habe, wenn ich über das haltzeigende Signal gefahren bin, dann bin ich schuldig. Egal wie klein dieser Schubser auf meinem Hebel war, ich bin schuldig. Fragezeichen, wie gehe ich mit Schuld um? Das haben wir festgestellt, dass das Wegschieben nicht funktioniert. Wie gehe ich damit um? Das habe ich vorher kennengelernt in meinem Päckchen. Sind da ein paar Sachen drin gewesen. In meinem Päckchen sind ein paar Informationen drin gewesen über diesen Gott, über diesen Jesus, der für mich auf die Welt gekommen ist, der von sich behauptet, er wäre der gute Hirte, der mir in meinem Traum gesagt hat, okay, kann ja Blödsinn gewesen sein, der mir in meinem Traum gesagt hat, Helmut, keine Angst, ich bin bei dir. Hat er das wirklich gesagt? Ich habe angefangen, mein Päckchen wieder aufzumachen. Ihr seht diese Bilder. Da vorne habe ich gesessen. Mit was muss ich dem begegnen, dass ich da lebendig rausgekommen bin? Danke. Selbst wenn alles andere in einem Chaos endet, ich darf nicht vergessen, dass es einen wichtigen Punkt in dem Leben eines Christen gibt, das nennt sich Dankbarkeit. Möchte ich euch einladen dazu. Vergesst nicht die Dankbarkeit. Ich musste wieder lernen, dankbar zu sein. Für diesen einen Moment zum Beispiel. Diesen einen Moment, wo ich sagen kann, hey, ich habe überlebt. Ich kann jetzt so vor euch stehen. Das Einzige, was ich davon zurückgetragen, was mir davon zurückgeblieben ist, ist, ist eine kleine Narbe hinten am Kopf. Und viel Wissen darüber, dass man auch innerlich stark verletzt werden kann. Womit habe ich das verdient? Ich weiß es nicht. Dankbarkeit darüber, dass nachher auch Zeitungen geschrieben haben, Helmut Hosch ist bekannt als vorbildlicher Christ. Hey, Moment, der Helmut Hosch, der gerade dafür gesorgt hat, dass 17 Menschen gestorben sind, bekannt als vorbildlicher Christ, passt das übereinander? Warum schreibt das jemand so positiv? Sogar in der Bildzeitung hat das gestanden. Nächste Schritte. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Warum? Wofür Dankbarkeit? Für Zeitungsberichte. Für meinen Arbeitgeber, der mich nicht sofort rausgeschmissen hat, obwohl er es eigentlich hätte machen können. Okay, seine Presse wäre schlecht gewesen, aber das ist ja egal. Er hätte es machen können. Dafür, dass ich irgendwann später nicht ins Gefängnis gekommen bin, obwohl ich eindeutig schuld daran war, dass da 17 Menschen gestorben sind. Dafür, dass ich meine Freunde nicht verloren habe. Dafür, dass ich nicht, dass ich trotzdem noch irgendwelche fröhlichen Sachen vor mich machen konnte. Dafür, tu das in die Kiste rein. Diese Kiste ist wichtig. Diese Kiste, holt euch so eine Kiste. Das Leben ging für mich danach ähnlich weiter wie vorher. Oder doch anders. Ganz, ganz viele Fragezeichen. Das Kreuz. Jesus, habe ich erkannt, ist für mich ans Kreuz gegangen. Und ich stelle mir das so vor, dass das nur für mich passiert ist. Für mich persönlich, weil ich sonst keine andere Chance habe. Weil ich sonst nicht mit meinen Gedanken zurechtkommen kann, mit meinen Selbstvorwürfen, mit meinem Selbstmitleid, mit meinen Selbstzerfleischungen, gehe ich dann in mich und weiß, hey, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen und hat für mich bezahlt. Er bezahlt, indem er gestorben ist. Und dann stelle ich mir vor, ihm wurden Nägel in die Hände reingetrieben. Dann stelle ich mir vor, dass da jemand stand und 17 Mal da draufgeschlagen hat für die 17 Menschen, die wegen mir gestorben sind. Und jetzt kommt der nächste dicke Punkt. Wenn Jesus wegen mir gestorben ist, wegen meiner Probleme, dann habe ich nicht nur 17 Menschen auf dem Gewissen, sondern auch Jesus. Ich bin schuld daran, dass Jesus gestorben ist. Absolut abstrakt, hört sich albern an, vielleicht, aber ist meine Logik. Und wenn er für mich gestorben ist, kann ich ein bisschen weiter blättern. Denn diese Möglichkeit habe ich ja. Ich habe ja Bibel. Und in dieser Bibel steht dann drin, dass er für mich gestorben, ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und dann war er weg. Also historisch gesehen, Karfreitag, Samstag ist erstmal wenig passiert, bis auf die Verzweiflung von allen drumherum, die Jesus lieb gehabt haben. Diese Zwischenzeit, die dann da war, das war für mich auch eine ganz, ganz schlimme Zeit. Diese Fragen, die sich mir aufbrannten. Jesus, gibt es dich? Was ist mit meinen Erlebnissen? Was ist mit meiner Kiste? Ist das alles nur Käse? Kann ich das wegschmeißen? Oder ist das Kunst? Nein, kann ich das wegschmeißen oder ist es wirklich real passiert? Ich glaube daran, dass es real passiert ist. Und deswegen halte ich mich an meiner Kiste fest. Halte ich mich an Jesus fest und habe noch eine Seite weitergelesen in der Bibel, wo drin steht, dass Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der für mich diese 17 Nägelschläge gekriegt hat, der für mich gestorben ist, am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Und dieses Auferstehen, das heißt Befreiung für mich. Das heißt für mich, dass ich die Möglichkeit habe, mit meiner Schuld umzugehen. Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Wie geht es nicht? Wegschieben. Moment, wenn ich das Jesus gebe, was ist das? Das ist nicht wegschieben, das ist weggeben. Ich gebe diese Schuld Jesus an. In der Bibel gibt es viele ganz, ganz tollen Stellen. Eine davon heißt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch froh machen. Das Ding, ich will euch froh machen. Das Ding heißt, wenn das Jesus selber anbietet, muss da erst recht was sein. Ich habe die Kiste. Jesus hat es mir versprochen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch froh machen. Warum höre ich hier kein Halleluja-Schreien und kein Aufjubeln und Tanzen? Er will uns froh machen. Selbst in unserer schlimmsten Situation will er uns froh machen. In meiner schlimmsten Situation, in meinem Rüsselsheim, will er mich froh machen. Er will mich befreien. Und das tut er. Denn Jesus ist auferstanden und er lebt. Und er ist für mich in meinen Momenten da und möchte mich tragen, prägen und weiterführen und leiten. Und das finde ich so genial in dieser Zeit. Das Ding kommt nämlich auch gleich. Nach meinem Rüsselsheim-Erleben, nachdem ich irgendwann gemerkt habe, ja, Gott hilft, hatte ich einige interessante Erlebnisse. Ein Erlebnis ist mir total wichtig. Es gab einen Menschen, der mir viel bedeutet hatte, der hat mich damals konfirmiert. Dieser Mensch war mir immer ein Vorbild in allem, was positiv war. Und dieser Mensch hat mich eingeladen zum Essen. Okay, Essen finde ich immer gut, hier hat es auch gut geschmeckt, Dankeschön. Und er hat mir dann gesagt, komm Helmut, jetzt stoßen wir erstmal auf deinen Unfall an. Hallo? Moment, ich hatte da doch was falsch verstanden. Ich bin zum Glück nicht gleich rausgerannt, sondern habe festgestellt, hey, lass mal erstmal ausreden. Und er hat mir dann klar gemacht, dieses Ding, was ich Danke sage. Es gibt viele Momente in der Bibel, wo geschrieben wird, hey, seid dankbar. Seid dankbar in allen Dingen. Das musste ich ganz dolle weiterlernen. Das dankbar sein. Danke sagen. Danke, danke, danke. Auch danke für die Sektflasche. Auch für, danke für Sachen, die ich nicht verstehe. Auch danke dafür, dass Gott uns hier trägt und prägt. Danke dafür, dass ich keinen einzigen Albtraum nach diesem Unfall hatte, von diesem Unfall. Danke dafür, dass mich kein einziger Mensch, der davon direkt betroffen war, mit einem Tritt in den Hintern begegnet ist. Danke dafür. 100 andere Sachen. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung. Wer von euch stand schon mal... Oh nein, das frage ich lieber nicht. Ich stand vor Gericht. Wisst ihr, wie das ist, vor Gericht zu stehen? Ich habe mir das immer irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Man steht vor Gericht. Es gibt einen Richter. Der muss sagen, welche Strafe kommt, und er muss neutral sein. Es gibt einen Staatsanwalt, der muss gegen dich sein, weil er der dafür ist, um die Opfer und den Staat zu vertreten. Es gibt einen Anwalt, der muss eindeutig für mich da sein. Nur für mich. Dieses Gerichtsverfahren hat ein Jahr nach dem Unfall stattgefunden. Es war von großem öffentlichem Interesse. Es kamen einige an Zeitungen, Fernsehsendern und was weiß ich. Aber ich hatte einige Freunde dabei und die haben dann immer zwischen mir und den Kameras gestanden, so dass ich dann keine Angst haben brauchte, ständig angequatscht zu werden. Und ich hatte Riesenangst, vor allem was Journalisten heißt. Das war für mich das Schlimmste, was überhaupt... Ich hoffe, es ist keiner von euch hier Journalist und fühlt sich da negativ... Es gibt auch eine Auflösung davon. Also, jetzt nicht traurig sein. Die sind alle um mich herum gewesen und irgendwann sind alle in den Gerichtssaal gelaufen, nur nicht der Helmut, weil der draußen auf seinen Anwalt gewartet hatte. Der ist vielleicht mit der Bahn gekommen, der kam nämlich zu spät. Der Mann hatte mir vorher gesagt, dass er mit mir noch klären wollte vorher, wie ich mich zu verhalten habe, was ich zu sagen habe, wo ich mich hinsetzen soll und so weiter und so fort. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung sonst. Wer weiß, ob ich mich dann auf den Richterstuhl gesetzt hätte. Keine Ahnung. Aber nur Slapstick wäre auch nicht angekommen. Der kam nicht. Und ich stand dann draußen allein. Und was macht man? Wenn ich alleine bin und nicht mehr weiß, was ich machen soll, gibt es Möglichkeiten zum Beten zum Beispiel. Und ich finde es genial, dass Jesus uns das Beten beigebracht hat. Da stehen ein paar Gebete in der Bibel, unter anderem das hier, das Vaterunser. Das habe ich gebetet. Es steht auch drin, das Glaubensbekenntnis. Total wichtig, dass ihr, macht es vielleicht auch in eure Kiste rein, vielleicht ist ja noch Platz, diese Gebete in eure Kiste hineintut und merkt sie euch gut. Ihr braucht das. Ich habe gebetet, Vater unser, Glaubensbekenntnis, genau. Dann kommen wir nochmal zurück, erste Seite, zu der Herr ist mein Hirte. Als ich dann beim Herr ist mein Hirte ankam, wurde es mir langsam ein bisschen langweilig, der kam ja immer noch nicht, der Typ, ist hier ein Teil, wo steht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. In dem Moment geht die Tür auf zum Gerichtssaal, wo alle drin waren, die Journalisten und meine Familie, meine Freunde, und da kam ein Journalist raus. Und ich dachte, ach nee, muss das sein? Gott, ich habe doch gerade gebetet. Und was passiert jetzt? Ja, er sagt dann, entschuldigen Sie bitte. Sie müssen denken, wir Journalisten wären wie die Schmeißfliegen. Aber manchmal komme ich mir auch so vor, aber die Menschen haben ein Recht auf Information. Hat er gesagt. Umgedreht und ist wieder ins Gerichtsgebäude reingegangen. Und da habe ich gedacht, hey, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich kam mir dann so vor, als ob da jemand, der mein größter Feind bis dahin war, plötzlich umgedreht war. Hey, was ist denn da los? Dann ging es ins Gericht. Ich wurde angeklagt. Ich habe ja schließlich 17 Menschen getötet. Auch wenn ich das jetzt lapidar sage, es ist nicht lapidar gemeint. Es ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Es ist passiert und Helmut war es. Nicht ihr, Helmuts, sondern der hier. Das Schlimmste, was passieren konnte. Und er stellte sich dann raus, der Anwalt kam ja dann auch. Der war aber, ja, was soll ich sagen, der hat mir kein Wort geglaubt von dem, was ich gesagt habe. Ich wollte erzählen, dass ich losgefahren bin, weil ich alles in Ordnung fand, und ja, und das wollte er nicht stehen lassen. Die Gutachter, die für mich hatten aussagen sollen, die haben so komisch geredet, dass keiner zugehört hat. Der Richter hat mich nachher über die Technik der S-Bahnen ausgefragt, damit ich ihm das alles erklären kann. Der Staatsanwalt, der gegen mich ist, hat mir mehr geglaubt als mein eigener Anwalt und hat irgendwas von Wahrnehmungspsychologie erzählt, dass es sein kann, dass man das glaubt und trotzdem ist da was anderes. Verkehrte Welt, oder? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meines Feindes. Ich sage euch, die Bibel hat recht. An vielen, vielen Stellen. Nehmt die Bibel. Die passt noch rein, oder? Bei wem passt die Bibel noch rein in die Kiste? Ja, super. Für mich war das ein ganz, ganz großes Geschenk. Diese Punkte, dieses Wissen, Gott ist bei mir. Gott war dann auch wirklich bei mir und es gibt Menschen, die sagen mir, sie haben irgendwelche Übertragungen in der, im Fernsehen gesehen über die Gerichtsverhandlung und die hätten dabei empfunden, dass ich sowas von entspannt gewesen wäre, dass sie das gar nicht glauben können. Gott hat recht. Und trotzdem kommt danach der nächste Punkt, letzte Seite. Es wird ein Urteil über dich gesprochen. Es wird ein Urteil über jeden von uns gesprochen. Im Namen des Volkes. Helmut Hosch ist schuldig. Ich will euch nicht zu nahe treten. Aber ihr seid alle schuldig. Mehr oder weniger. Es spielt keine Rolle, wie dick die Schuld ist. Schuld ist etwas, was jeder Mensch irgendwo mit sich herumträgt. Und ich will das auch niemandem jetzt ein schlechtes Gewissen machen. Das ist ganz normal. Der Mensch ist schuldig. Das einzige Ding, die einzige Frage ist, wie gehe ich mit meiner Schuld um? Was mache ich damit? Was mache ich mit meinen... Mit meinem Rüsselsheim. Was macht ihr mit eurem Rüsselsheim? Schiebe ich das nach unten weg oder gebe ich es Gott ab, der weiß, wie ich damit umgehen kann? Schuldig. Ich habe den Vorteil, ich kann davon reden. Bei anderen klingt es vielleicht ein bisschen komisch. Wer redet schon über schuldig sein? Ich bin schuldig. Aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und deshalb lade ich euch alle ein, in eurer Kiste zu schauen, was hilft euch dabei, mit eurem Schuldigsein umzugehen? Wie kann ich damit umgehen? Welche Schritte kann ich damit tun? Was kann mir weiterhelfen? Meine Strafe war eine Freiheitsstrafe. Hört sich jetzt momentan ganz, ganz dick an. Diese Freiheitsstrafe gab es auf Bewährung. Überlegt euch in eurem Leben, was müsst ihr eigentlich an Strafe tragen, damit ihr mit eurer Schuld umgehen müsst. Eigentlich immer was Dickes. Und ich übersetze das so für mich, es gibt Bewährung darauf. Aber diese Bewährung hieß bei mir in dem ganz konkreten Fall, im Namen des Volkes und nicht im Namen Gottes, im Namen des Volkes hieß das bei mir, ich muss 10 Monate aufpassen, dass ich niemand anderen tot fahre oder irgendwas anderes. Bei Gott ist die Bewährung nicht darauf ausgesetzt, dass wir uns saumäßig toll verhalten. Bei Gott ist die Bewährung darauf ausgesetzt, dass wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen. Weil er der Einzige ist, der damit umgehen kann. Weil er der Einzige ist, der mir damit helfen konnte. Und das war meine Story. Das ist meine Story. Das ist der Punkt, wo ich dann immer wieder sage, ja, damit will ich umgehen. Meine Story geht noch viel, viel weiter. Warum ich jetzt zum Beispiel hier stehe, ist ein Teil der Story. Was mache ich mit meinem Leben, mit dieser Schuld? Okay, beruflich, die Bahn hat mich nicht rausgeschmissen. Ich hatte verschiedene, echt ganz, ganz tolle Jobs bei der Bahn. Aktuell sitze ich in einer Verwaltungsposition mit Gehalt, was ich vorher nie zu träumen gewagt hatte und jetzt immer noch albern finde. Ich habe mich auch nur scherzhafterweise drauf beworben. Hier ist ein großer Schrecken, dass ich dann auftauchen musste. Frau war froh, dass ich dann erstmal mit Krawatte da eine Zeit lang rumgelaufen bin. Aber das hat sich zum Glück geregelt. Bahnkarriere, kein Problem. Leben. Immer noch prägten mich immer meine Fragen. Immer noch kam es dazu, dass diese Person Helmut ab und zu doch verzweifelt war. Das mit der Kiste kramen hat manchmal nicht so gut geklappt, weil die Schuld dann doch irgendwo da war und irgendjemand dann doch zu mir gesagt hat, Helmut, wirklich? Ja, vielleicht. Oder manchmal versuchen Leute, es gut gemeint und sind daneben. Das passt nicht. Deshalb ist es total wichtig, dass wir dabei bleiben bei unseren Momenten. Warum glaube ich? Was ist mir wichtig? Was bedeutet mir das Ganze? Und meine Punkte waren, warum rede ich jetzt hier davon? Warum rede ich jetzt davon? Ich habe mit Gott irgendwann mal einen Deal gemacht. Ich habe mich immer mehr gefragt, warum ist das Ganze passiert? Okay, vielleicht ist die Theorie meiner Eltern richtig gewesen. Der Helmut, der schwebt immer nur auf 10 Zentimeter über den Boden. Also muss er da runtergeholt werden oder ich muss bestraft werden für irgendwas anderes, was ich im Leben falsch gemacht habe. War eine Zeit lang, hat wehgetan. War das so? Nächste Möglichkeit war, vielleicht will Gott, dass ich an eine ganz, ganz besondere Stelle muss. Vielleicht soll ich Pfarrer, Pastor, Krankenschwester oder irgendwas anderes werden. Missionar irgendwo anders. Und da habe ich mir einen richtigen Stress draus gemacht. Ja, es ist wahr, Gott schiebt manchmal Leute auch irgendwo hin mit solchen Sachen. Ja, aber es ist auch wahr, es ist nicht immer so. Lest mal das Buch Hiob, da ist eine ganz, ganz dicke Erklärung dafür, warum auch Leid in der Welt passiert. Ein Buch, was mir in der Zeit sehr, sehr viel geholfen hat. Und auch die Psalmen, die sind so schön. Die Psalmen, wenn du ganz, ganz unten bist, nehmt euch, schlagt die Bibel in der Mitte auf, fangt an, in den Psalmen zu lesen. Und steckt alles in die große Kiste rein. Ich habe also Gott gefragt, hey Gott, wenn diese beiden Theorien von mir nicht stimmen, was ist es sonst? Was willst du von mir? Oder Gott, hilf mir, wenn ich schon nicht kapiere, woran es liegt, dann hilf mir wenigstens, dass ich mit meinem Leben zurechtkomme. Und ich verspreche dir, habe ich Gott gesagt, ich verspreche dir, wenn du mir da hilfst, dann werde ich davon erzählen, bis mich irgendwann kein Mensch mehr danach fragt. Habt ihr vorhin gesehen, was für ein Datum das war? 90. Und so lange erzähle ich schon davon. Jeden Mensch, der mich irgendwo fragt, und auch wenn ihr nachher Lust habt und noch nicht die Ohren rausquellen von lauter Helmut zu hören, kommt gerne auf mich zu und bohrt mir Löcher im Bauch oder was weiß ich. Ich bin dafür da. Ich bleibe auch die ganze Nacht oder was weiß ich. Das ist die Prio 1. Das ist das, was ich erlebt habe mit Gott. Ich möchte davon erzählen, ich muss davon erzählen, dass Gott einen Menschen aus seinem Rüsselsheim herausholen kann. Und das ist passiert. Und dann habe ich einen weiteren Deal mit Gott geschlagen und habe gesagt, Gott, ich möchte wissen, was ich machen soll. Was muss ich machen? Wie soll es mit meinem Job weitergehen? Lokführer. Was für ein Job ist das? Ein toller Job, ne? Ein toller Job. Hat mir viel, viel Freude gemacht. Aber für mich war das passé. Ich wollte nie wieder. Ich hatte Angst, wenn ich nochmal fahre, passiert mir nochmal sowas. Das will ich nicht. Lasst euch auch von solchen vorsichtigen Momenten wirklich leiten. Es ist manchmal gut, vorsichtig zu sein. Also habe ich Gott gefragt, hey du, wenn du willst, dass ich Pfarrer, Pastor, Prediger, irgendwas Frommes mache, dann sorg dafür, dass ich verschiedene Sachen passieren. Nee, wenn ich bei der Bahn bleiben soll, sorg dafür, dass verschiedene Sachen passieren. Ansonsten werde ich halt das andere, was ich ihm gesagt habe. Ich habe mir von Gott gewünscht, ich möchte in meinem Büro oder in meiner Arbeitsstätte immer jemanden haben, mit dem ich über den Glauben sprechen kann. Einen Mitchristen. Ich habe mir von Gott gewünscht, dass ich nicht ins Gefängnis komme. Ich habe mir gewünscht von Gott, dass ich meinen Job behalte. Und ich habe mir gewünscht, dass ich immer Leute finde, mit denen ich über meinen Glauben reden kann und denen ich davon was weitergeben kann an meiner Arbeit. Seitdem ich das gebetet habe, habe ich meinen Job innerhalb von der Bahn 5-mal gewechselt und immer war mein direkter Kollege, meistens im gleichen Büro, ein Mitchrist, der zu irgendeiner Gemeinde gehörte. Einmal sogar so, dass ich mich riesig gefragt habe, soll ich diesen neuen Job annehmen, der mir angeboten worden ist, oder nicht, Gott, hilf mir doch da weiter. Und dann beim Bewerbungsgespräch sitzt mir dann einer gegenüber, ach, du bist der Helmut, von dir habe ich schon so viel gehört, ich gehe übrigens in Darmstadt in die landeskirchliche Gemeinschaft. Geschenke. Fordert von Gott ein, dass er mit euch redet, dass er mit euch handelt. Das passiert. Aber Vorsicht mit dem Gebet, wir hatten das vorhin schon mal, ne? Es passieren Wunder. Und ich lade euch ein, lasst euch vor Gott mit hineinnehmen in diese Wunder. Ihr seid ein Teil des Wunders. Ihr seid ein Teil davon, dass Gott mit euch Großes vorhat. Ich komme jetzt langsam zum Ende von dem, was ich sagen wollte, beziehungsweise zu einer kurzen Zwischenpause. Oder darf ich noch länger? Wie viel habt ihr mit mir? Wer wollte noch hier übernachten mit mir? Hier steht es nicht drauf auf dem Zettel. Es gibt da noch viel zu sagen, aber ich denke, es wäre eine gute Möglichkeit, jetzt hier einen Cut zu machen. Ich danke euch dafür, dass ihr mir zugehört habt, dass keiner schreiend und weinend rausgerannt ist. Und ich danke euch dafür, dass ihr vielleicht von diesen Worten, die manchmal ein bisschen komisch rüberkamen, irgendwas mit in eurem Herzen mit reintragen könnt. Ich lade euch dazu ein. Ihr seid da alle groß, alt genug, um nächste Schritte gehen zu können. Und Gott lädt euch ein. Gott will euch damit hineinnehmen, damit ihr in eurem Rüsselsheim Gottes Wunder erlebt. Damit ihr nicht beim Karfreitag stehen bleibt, sondern zum Ostermontag kommt. Ich gehöre zu einer Pfadfindergruppe, die nennt sich Royal Rangers, habe ich kurz erzählt. Und da ist es ein Ding, wenn da etwas endet, eine Veranstaltung, dann geben wir uns alle das Pfadfinderversprechen, das Royal Ranger-Versprechen. Und das heißt, ich sage es euch mal ganz kurz, auch eine Einladung an euch eventuell. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun. Mit Gott und meiner Gemeinde. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen, die Rangers-Regel zu halten und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen, heißt es da. Und dann gibt es meistens in manchen Pfadfinderstämmen dann ein Kind, was dann reinruft, die goldene Regel ist, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Und dann ruft nochmal ein Kind rein, seid ihr bereit? Und zu dieser Antwort, die da drauf kommt, möchte ich euch einladen, mit mir mitzumachen oder wenigstens in Gedanken. Seid ihr dazu bereit? Und dann heißt es, allzeit bereit für Jesus. Und dazu lade ich euch ein, wenn ihr allzeit bereit für Jesus seid, dann werdet ihr mit Jesus Wunder erleben. Amen.